Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
Beim Imperator nichts Neues, präsentiert Bin Magera.
Ich bin der Hammer. Ich bin die Spitze seines Speers. Ich bin die Kette um seine Faust. Ich bin das Verderben seiner Feinde und das Leid der Verräter. Ich bin das Ende.
Ich bin Andy.
Ich bin Frank Graven, Spezialeinheit.
Oh.
Ich bin Grey Knight Gebetsrezitierungsservitor Dennis.
Oh, das ist schlecht.
Ja, das nehme ich nachher nochmal neu auf und spreche nochmal drüber oder so.
In gewohnter Qualität sind wir wieder da. Hallo, hier sind die beiden Operator und nichts Neues, Boys.
Sehr schön.
Wir sind wieder
Grabowski,
da.
Grabowski, Dennis, Nico, Santa und Andy.
Ja, wir sind wieder da mit Episode 94 und Bin Mageddon Nummer 7 und Grey Knights Teil 1. Weil wir sind uns jetzt schon sehr, sehr sicher, dass das hier ein 2- oder 3-Teiler wird, weil das Potenzial ist auf jeden Fall gegeben. Ihr habt richtig gehört. Wir sprechen heute über die dämonenjagenden Recken in den keramitgrauen Rüstungen. Obwohl keramitgrau ja auch immer die Frage ist. Mir wurde auch mal erzählt, dass Death Guard originalerweise ihre Rüstung ja nicht bearbeiten und lackieren. Und das ist ja wieder ein ganz anderer Ton. Und bei Grey Knights ist das ja eher so ein bläuliches Metallicblau. Naja.
Es ist immer, das ist wahrscheinlich wie hier in den George R. R. Martin Romanen, wo dann irgendwo mal geschrieben hat, sie hat kastanienbraunes Haar und im nächsten Roman schreibt er dann, sie hat irgendwie fuchsrotes Haar und dann schreibt irgendein Fan, sagt, Moment mal, aber du hast da geschrieben, kastanienbraunes Haar. Und dann im dritten Roman schreibt er dann, sie hatte kastanienfuchsrotbraunes Haar oder irgendwie sowas. Und ich glaube, genauso nur, macht
sie hatte Haare.
Ja,
ja,
so
ja.
Macht GW das auch.
Auf jeden Fall die Grey Knights, wir alle kennen, ich weiß nicht, ob wir sie alle lieben, aber wir kennen sie auf jeden Fall. Das sind diese super Posterboys. Bevor Custodes spielbare Fraktion war und bevor irgendwelche Primaris-Lümmel über die Spielfelder der hiesigen Games Workshop-Läden schwängelten, war so die Powerplay-Fraktion für alle Leute mit wenig Elan und wenig Fantasie, waren es die Grey Knights.
Ja. Ich haben mal, auch ähnlichen Hate gezogen, ne, muss man echt sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall, das spricht eine gewisse Zielgruppe an, aber ich denke, von der Zielgruppe hören uns bestimmt noch einige Leute zu. Ich, nicht falsch verstehen, ich finde die nicht voll scheiße. Ich fand sie, als sie damals das erste Mal rausgekommen sind, in der, glaube ich, 4. Edition. Ich habe hier einen Haufen Codex-Bücher liegen. Ich glaube, alles, was für Grey Knights jemals rausgekommen ist. Ich glaube, es war die 4. Edition, da war das noch Codex Dämonenjäger. Und das ist ja auch ganz sinnvoll, denn die Grey Knights sind ja der militärische Arm des Ordo Maleus und in diesem Codex Dämonenjäger ging es um die Inquisition. Du konntest da so Inquisitionsgefolge ganz individuell zusammenstellen. Viel krasse Umbauten auch da drin. Viel, ja, wir haben ja zum Beispiel diesen geilen Schaukasten, wo tatsächlich einige John Blanche Miniaturen mit drin sind und sowas. Also schon richtig, richtig cool. Das schwamm auch, glaube ich, alles damals auf der Welle von diesem Inquisitor 54mm Spiel mit. Und das ist auf jeden Fall mehr als positiv. Und da waren die Grey Knights tatsächlich auch eher so eine Spezialtruppe, hatten auch gar nicht mal so viele verschiedene Einheiten. Und da fand ich sie tatsächlich damals, vor allen Dingen auch die Geschichten, die dann damit rauskamen und so, fand ich die schon ziemlich cool, muss ich sagen.
Also, so ein paar von den Einheiten kann man sich auch wirklich sparen, ne? Also die sollten halt auch nicht so viele verschiedene Einheiten. Nemesis Knight.
Ja, diese komischen Matrix-mäßigen Kampfroboter, wo einer drinne sitzt, wie in so einem Baby-Carrier und so. Auch nicht so meine Welt, aber ey, gibt ja viele verschiedene Geschmäcker und bei Warhammer 40.000 gibt es vor allen Dingen viele schlechte Geschmäcker auch und deswegen, glaube ich, findet sich da schon einer, der da Bock drauf hat. Naja, ja. Wir wollen mit diesem kleinen Intermezzo für die Einleitung auch gar nicht so weit ausarten, denn wir haben natürlich unseren Hobby-Progress und ich glaube, der gute Tobias wird sich freuen, denn das werden wir jetzt, glaube ich, in Zukunft immer ein bisschen kürzer halten. Hat hier jemand was Bin-Mageddon-mäßiges gemacht von euch?
Mhm. Ja.
Dann sag doch mal, haut mal raus.
Ist geheim.
Da lasse ich dem lieben Nils gerne Vortritt.
Nee, Spaß beiseite. Ja, ich habe 3 World Eaters für unser Bin-Mageddon-Quest Thema am Start. Die habe ich gebaut, grundiert. Die haben schon die erste Husche rot bekommen. Die sind gewascht. Das ist halt
sehr schön. Und sehr, sehr
die werden
vorbildlich.
Zeitnah fertig werden. Und ich habe ein Black Reach Dreadnought in Arbeit und ich spekuliere darauf, also ich will den so ein bisschen umbauen, ein bisschen strecken und so. Und ich spekuliere ein bisschen darauf, vielleicht, auch wenn das jetzt noch nicht Thema ist, aber vielleicht einen Black Templars Dreadnought draus zu machen.
Sehr schön, finde ich super. Ja, und wenn du schon Binmageddon Quest sagst, viele haben es vielleicht schon gesehen auf unserem Instagram-Account, dass ich mit dem Spielfeld gut vorankomme. Und ich glaube, selbst wenn jetzt noch 1000 Zwischenfälle geschehen, die mich vom Hobby abhalten, spielbereit wäre das Ganze schon. Dann wäre der Fahrstuhl halt kein Fahrstuhl, sondern einfach nur ein Schacht. Aber, naja.
Ja, Schachkommando 4.
Schacht ist Schacht, ne? Und deswegen glaube ich, habe ich da ganz guten Progress gemacht. Nächstes auf meiner Liste steht natürlich hier der spielbare Grey Knight für das ganze Ding, was natürlich auch episodenmäßig voll gut passt. Und ich hoffe, ich habe den zumindest zusammengebaut und schon so ein bisschen was gemacht, bis die Folge dann rauskommt, damit der auch gleich Grey Knight-mäßig sich in unsere Slideshow teleportieren kann. Dennis, was hast du denn Binmageddon-mäßig Schönes gemacht? Sag doch.
Space Wolves. Ich habe Space Wolves gemacht. Ja, alles in mir hat sich gesträubt, aber dann hat es doch Spaß gemacht. Gibt ja so Sachen, da muss man erstmal überzeugt davon werden, dass es dann doch irgendwie toll sein kann. Und Space Wolves malen. Ja, zum Beispiel, ne? Und Space Wolves bauen und bemalen macht auch Spaß. Vor allen Dingen, wenn man sich an altem Artwork orientiert und das so ziemlich alles, was irgendwie an so World of Warcraft Eiswaffen erinnert, ganz weit weglässt. Und da habe ich unser Binmageddon-Team quasi fertig, bis auf den Sergeant. Ich wollte da eine Miniatur für umbauen. Die habe ich aber nicht. Ich dachte, ich hätte sie, aber die gehört, glaube ich, noch zu Sachen, die noch unterwegs sind. Von daher werde ich den noch.
Ich fände ganz gut, wenn du dem eine Energiefaust gibst, weil mir ist aufgefallen mit unserem Loadout für die Loyalisten, die haben wenig, was den Dreadnought wirklich gefährlich werden kann, habe ich
gedacht. Okay. Ja, dann kriegt er eine Faust, wa? Ich hatte jetzt irgendwie Axt vorgehabt, weil Space Wolf irgendwie, aber da kriegt er eine Faust, was soll's?
Kannst du ihm auch eine Axt geben? Wir bestimmen ja die Attribute der Waffe, also kannst du ihm auch gerne eine Axt geben.
Ja. Also, such's dir aus. Machen wir's so. Such's dir aus.
Mach mir noch
Gedanken, der Faust, aber gib der Loch.
Gib der Faust. Rückbank vom AMG. Man weiß es nicht.
Ja. Gib Loch mit Faust.
Müssen wir Santa mal fragen. Der ist ja heute kurzfristig ausgefallen, weil der auch wieder auf der Rückbank vom AMG, um die Haushaltskasse aufzubessern, ne?
Loch gegeben hat.
Mann. Schlimmweit sind wir gesunken.
Das Leben ist hart, ne? Alles wird teurer.
Ist so. Da muss man auch mal auf der Rückbank vom AMG für Lachi, ne? Wer kennt's nicht?
Auch Lachi wird teurer.
Ja, Nico auch. In selber Mission gerade unterwegs, ne? Auch. Ist traurig, aber wir müssen alle sehen, wo wir bleiben, ne? Gut. Ja. Wir wollen über die Grey Knights sprechen. Die machen so einen Schweinkram natürlich nicht. Die sind nämlich super rein.
Die lachen noch nicht.
Das fing gar nicht mal so rein an bei der Gründung, nicht wahr, Grabowski? Da ist so einiges passiert, da ist einiges im Argen. Und wer da alles mitmachen durfte, Mann.
Alles scheiße, ne? Also nach außen sauber Mann, aber innen weiß ich jetzt nicht. Das ist halt so ein bisschen, aber
sauber Mann oder meintest du Sindermann?
Oho. Das ist aber ein sehr
Meta-Witz.
Ein sehr gut gelungener. Keine Ahnung.
Ja, fand ich auch. War sehr gut.
Auf jeden Fall. Aber fangen wir mal bei der Gründung an, beim Ursprung der Gründung. Der ganze Verein wurde nämlich auf Befehl des Imperators gegründet, um die wachsende Bedrohung durch Dämonen halt in Schach halten zu können. Denn der Imperator himself ist natürlich gut weitsichtig gewesen, ein Stück weit, und hat sich natürlich gedacht, okay, gut, das ist ein Problem, was wir jetzt haben, was auch in der Zukunft wahrscheinlich größer werden wird. Da müsste man vielleicht so eine Art Taskforce irgendwie für haben, speziell. Also hat er Malkador mit der Gründung beauftragt, also der nicht mit der Gründung beauftragt, an sich, das hat er ja selber ja gemacht, aber Malkador sollte die ausführen. Er hat quasi den Befehl bekommen, hat also dadurch auch eine sehr zentrale Rolle eingenommen während der Gründung. Und auf dem größten Mond des Saturn, dem Titan, hat er dann die Ordensfestung oder die Ordensfestung der künftigen Grey Knights errichten lassen und die dann auch noch mit einem psionischen Schild abgeschirmt, dass er da halt schalten und walten konnte, wie halt lustig ist, dass halt auch keiner da was mitbekommt, dass er da richtig schön in Ruhe alles aufbauen kann und alles bereitstellen kann. Und Dinge, die da bereitgestellt wurden, waren auf erstmal, waren in allererster Linie erstmal Servitoren aller Couleur in Hülle und Fülle. Für sämtlichen Krempel gab es die natürlich, also so eine Armee von Servitoren. Dann natürlich ausreichend Gensaatreserven und jetzt kommt's, sehr optimistisch, 100.000 Rekruten wurden auf dieser Ordensfestung stationiert, um halt die Basis des späteren Ordens zu schaffen. Also ich finde, das ist sehr, sehr gut in die Zukunft gedacht, schon mal. Also klingt ja erstmal nicht schlecht, ne? 100.000
Rekruten. Die wussten schon, dass das kaum einer überlebt, die ganze Nummer. Und ja. was du in diesem psionischen Schutzschild erzählt hast, das ist ja alles im Zuge der Horus Heresy passiert. Also während die Galaxis in Flammen stand, hat er da so ein super Schutzschild projiziert und wurde halt komplett abgeschirmt vor Augen von Loyalisten sowie Verrätern. Also ganz gute Aktion, genau. Auf jeden Fall.
Ja. Aber 100.000 klingt ja jetzt auch erstmal nach viel, aber wie wir später noch herausfinden werden, ist das sehr, sehr konservativ gerechnet, würde man sagen.
Ja. Es sind nur die Besten der Besten der Besten, die das Ganze überleben. Das sollte euch klar sein. Hier haben wir die wirkliche Elite. Denn wem Space Marines noch nicht hart und cool und edgy genug sind, der wählt die Super Space Marines. Wartet mal ab. Der wievielte Orden das ist.
Also falls ihr der blutige Pfad Gottes gesehen habt, ne, stellt euch diese ewig betenden Edgelords vor in Space Marine Rüstung.
Yeah. Und nicht so dreckig, ne? Wie Black Templars, sondern die Typen, die putzen sich quasi mit Ajax den Mund.
Ja, die sind ein bisschen zu blanco unterwegs, aber wo du gerade Black Templars meinst, die sind ja natürlich so ein bisschen fanatischer vielleicht dahinterher, die wie so eine sich selbst geißelnde Büßertruppe, die dann irgendwie wild ballernd auf den Feind läuft. So.
Ja. Ist nicht so. Die Grey Knights sind da auch ein bisschen, sag ich mal, wo die Black Templars ja doch eher religiös abdriften, sind die Grey Knights ja schon sehr rational, ne? Die wissen halt, mit was sie es zu tun haben und verhalten sich dementsprechend. Und das hat alles einen sehr religiösen Anstrich. Aber eigentlich sind die schon sehr abgeklärt und wissen ganz genau, auf was sie sich da einlassen.
Ja, und da, ich meine, der große Unterschied im Mindset ist ja da im Prinzip, dass die Grey Knights, die Black Templars, die beten ja zum Imperator in der Hoffnung auf Unterstützung und Ehrerbietung, wohingegen sich die Grey Knights ja im Prinzip als personifizierten Willen quasi des Imperators selber sehen. Also
sie sind ja auch ein Teil
davon. Die sind ja ein Teil davon, genau.
Oha.
Oha. Unter anderem, ja. Aber wie ist es denn überhaupt dazu gekommen? Die wurden ja nicht einfach aus der Leere gegriffen. Und zwar
Das ist witzig, weil das Weltall wird ja auch viel die Leere genannt.
Aha, ist so. Junge. Ne?
Die sind ja nicht aus dünner Luft entstanden, wie der
Gänsehose.
Angel sagst du gerne mal so sagt. Und zwar gab es vor den Grey Knights eine Art Vorgängerorganisation. Und das waren die Knights Errant. Ja, was auf Deutsch so viel, also übersetzt werden das fahrende Ritter quasi. Und das ist ein ziemlich gutes, eine ziemlich gute Referenz, denn der Malkador.
Ganz furchtbares Hashtag bei Insta übrigens. Man konnte ja früher noch Hashtags bei Insta folgen und da werden mir ganz viel so christliche Missionare in Amerika eingespielt, die mit ihrem Wohnmobil und ihrer verstrahlten Familie da durch die Gegend fahren und irgendwie so, ja. Irgendwo singen und sowas.
Wir sind die Knights Errant. Nein, ihr seid scheiße.
Ihr seid die Knights Errant. For the Emperor!
Aber solchen Accounts zu folgen, finde ich eigentlich auch immer wieder ziemlich unterhaltsam, wenn jetzt nicht irgendwie schlimme Sachen passieren. Ne?
Nee, die sind halt so Kelly-Family-mäßig zu Hochzeiten verstrahlt. Ne?
Ja, geil.
Machen dann so Mucke im Familienverbund und lachen die ganze Zeit und nennen sich aber fahrende Ritter. So, ne? Finde ich bei Amerikanern auch immer noch mal extra wild, wenn die sich so auf so Kreuzfahrer und Kreuzritter beziehen. Puh.
Ja, die haben das halt nicht gehabt damals, so wie hier in Europa. Deswegen brauchen die das jetzt irgendwie hinterher so.
Ja, vielleicht. Aber ist ja die friedlichere Variante. Also ich bin mehr Fan von, ich fahre mit meiner Familie und meiner Gitarre an irgendwelche Essensausgabestellen für Obdachlose und mache Mucke und lache die ganze Zeit, als ich fahre nach dem Osten und mache Krieg.
Ich wollte sagen, Brandschatten nach Jesus. Jerusalem und zurück, ne? Mhm.
Naja, ist gerade nicht so prall, glaube ich.
Nee.
Na, jedenfalls, wir haben die Knights Errant. Wer sind die Knights Errant? Also, Malkador hatte sich gedacht, während des großen Bruderkrieges, und zwar ziemlich früh schon, so okay, wir haben hier echt ein Problem. Der Gegner setzt Massivkräfte des Warps ein, also müssen wir halt so eine Art super Antitruppe bilden, womit wir halt so verdeckt diese Kräfte bekämpfen können. Als Logo quasi für die ganze Kiste dachte der sich, gebe ich denen einfach mein eigenes Siegel und ihr dürft mal raten, wie es aussieht. Ja, es ist im Prinzip das Inquisitions-I, was wir alle kennen, lieben und oder fürchten heutzutage. Dazu wurden halt Marines, in erster Linie wurde sich gedacht, okay, wir nehmen hier halt die Besten der Besten oder zumindest die, die am ehesten dafür befähigt sind, aus loyalen Space Marine Orden. Aber man merkte ziemlich schnell, das reicht nicht, weil wir haben hier halt auch bei den Verrätern, bei den Verräterorden immer noch Leute, die durchaus, obwohl der, der Primarch und der Rest des Ordens beziehungsweise der Legion vom, ich sag mal, rechten Pfad abgekommen ist, haben wir immer noch Leute da, die auch dem Imperator und der imperialen Sache treu ergeben sind. Und so begab es sich, dass der erste Knight Errant, der da so erwählt wurde, der gute alte Nathaniel Garrow war.
Mhm. Ja, und das ist ja aber auch so ein bisschen schon so ein Foreshadowing, wie Grey Knights nachher geschärft und geschult werden. Ne? Also das sind ja wirklich viele aus den Verräterlegionen dabei und die haben den Schrecken ja gesehen. Ne? Und das ist ja quasi die ultimative Prüfung deiner Loyalität zum Imperator. Ne? Also dass du sozusagen deinem Primarch in den Rücken kehrst, weil die Loyalität zum Imperator stärker ist.
Absolut. Ja, und wir haben halt abgesehen davon halt auch einfach Legionen, sage ich jetzt mal, die aufgrund ihrer Befähigung für diesen Kampf einfach teilweise besser geeignet sind als andere. Ne? Also wir haben trotzdem einen großen Mischmasch an Legionen. Wir haben zum Beispiel einer der Agenten Tubal Cain, Liebling von mir, ist ein Iron Warrior, der zu dem Crusader Host gehörte. Also der Gruppe von Space Marines, die während des großen Kreuzzugs schon, also alle Legionen mussten halt Space Marines auf Terra haben. Und das war halt der Crusader Host, damit man halt so eine schnelle Eingreiftruppe hat, die möglichst flexibel ist. Und da wurde sich halt auch zum Teil bedient. Und Tubal Cain war einer davon. Man hat Death Guard, man hat Blood Angels, sogar Space Wolves, mehrere Luna Wolves, ganz bekannt Gavir Loken. Da will ich jetzt aber auch nicht weiter drauf eingehen, weil das wären durchaus mal Personen, die man in einer Wochenshow behandeln kann jeweils. Und halt ganz bekannt haben wir hier den guten Avida, der dann
Levin Avida Loka, ey.
Ist so. und der war halt ein Thousand Sun. Ganz mächtiger Zauberer. Und der wurde halt ziemlich früh mit da reingezogen. Und im Laufe der Zeit, Malkador führt halt mit dieser Truppe halt seinen eigenen Schattenkrieg. Ganz bekannt aus Vengeful Spirit zum Beispiel. Malkador merkt halt auch, okay, um das hier wirklich zu dem zu machen, was wir hier wirklich brauchen, reichen halt sehr, sehr befähigte normale Astartes halt nicht, sondern der hat sich halt eine Truppe aus Super Psionikern gebaut halt, ne? Die, wo er halt schon weiß, okay, die sind absolut unerschütterlich und die bringen das Zeug mit, was wir hier brauchen. Das waren dann erstmal im Prinzip die Knights Errant. Die haben auch schon diese grauen Rüstungen, die wir dann später in ähnlicher Form bei den Grey Knights haben. Und aus diesem Pool von Marines nimmt sich halt Malkador 8 Stück. Es sollten eigentlich 9 sein, aber Loken lähnt. meine Güte, lehnt ab. Und so sind es halt 8. Und der erste Großmeister der Knights Errant wird der gerade schon erwähnte Arvida. Sollen wir so ein bisschen noch was über den reden? Weil der hat echt eine ziemlich abgefahrene Story und der hat dann ja auch bald einen anderen Namen.
Tatsächlich, ja, also der hat eine ziemliche Odyssee hinter sich, weil der ist eigentlich ein bisschen zu spät nach Prospero gekommen, als da alles abgefackelt wurde von den Space Wolves und hat dann quasi nach seinem Primarchen und anderen überlebenden Thousand Suns gesucht. Hat nicht die gefunden, hat stattdessen so rumstreunende World Eaters unter anderem mit Khan gefunden, die da ihren eigenen Auftrag erfüllt haben quasi. Und die haben dann ganz schnell mal Arvidas ganzen Kollegen den Garaus gemacht und ihn gefangen genommen. Er wurde dann später wieder gerettet von den White Scars. Und in den Roman, wo die White Scars sozusagen in die Horus Heresy für uns Leser eingeführt werden, da treffen wir den guten Arvida auch immer mal wieder. Das sind diese ganzen Path of Heaven und Scars zum Beispiel. Absolute Empfehlung, richtig gute Bücher auf jeden Fall. Und ich sehe gerade, es gibt noch eine Kurzgeschichte, The Last Son of Prospero von James Swallow, die sich komplett um den guten Arvida dreht. Und das ist so, das ist so das ganze Ding, dass er so eine Odyssee führt und die müssen quasi nach Terra. Das haben wir in einer vorangegangenen Folge, hatte Nils das schon mal als Thema, nämlich das Dark Glass, dieser andere goldene Thron, der quasi dieselbe Funktion hatte, wo sich dann nachher so ein White Scars Psioniker opfert, um das alles kollabieren lässt. Und das war zufälligerweise der beste Freund von dem guten Arvida und übersendet dem noch so, ja, du musst nach Terra schaffen, pipapo. Und die schaffen es auch nach Terra, aber so in den letzten Zügen wird dann der gute Arvida vom Flash Change, also der großen Plage der Thousand Suns, übermannt und verwandelt sich immer weiter zu so einer ekelhaften Chaosbrut und mutiert und mutiert und wird dann in so ein Stasisfeld gehüllt und Malkador schnappt sich den Guten und hat von dieser ganzen Nummer, wo Magnus damals das Experiment des Imperators auf Terra versaut hat, hat er noch so einen Seelensplitter von Magnus irgendwie am Start und konserviert. Und damit schafft er das dann quasi, den guten Arvida neu zu gebären als Janus. Das ist so ein bisschen seine Origin-Geschichte, einmal schnell runtergebrochen. Aber um sich da tiefergehend mit zu beschäftigen, ist auf jeden Fall sehr lohnenswert. Das ist super cool, wie da auch so viele Zweige quasi verknüpft werden. Ne? Das finde ich richtig, richtig gut.
Ja, und besagter Janus wird dann der erste Großmeister dieses Ordens. Und der ist halt irgendwie, der ist halt nicht mehr ganz Arvida, der ist aber auch nicht irgendwie, also eigentlich war ja der Plan, den damit irgendwie zu retten, aber dadurch, dass der halt mit diesem Magnus-Splitter verbunden wurde, ist halt aus dem ganz was anderes, etwas Neues entstanden. Und Janus ist ja auch aus dem Römischen der Gott des Wandels unter anderem, ne? Oder des Neuanfangs, des Neubeginns, der Tore und so. Also
Zweifaltigkeit, ja, auch nicht zu vergessen.
Mal wieder ein sehr sprechender Name an der Stelle. Mhm.
Ja, und Namen sind bei Grey Knights generell sehr wichtig, da kommen wir auch noch zu.
Eben, extrem wichtig. Ja, und da bekommt er halt der Gute seinen neuen Namen. Und so werden dann halt die Grey Knights aus den Knights Errant gegründet.
So ist es. Und wie gesagt, es wird dieser Schutzschild, quasi so eine Art Gellerblase, um die Welt gebaut. Und die Welt wird dann einfach mal von Malkador an einen Ort verfrachtet, wo selbst Horus nicht ahnen würde, dass Malkador einen Ort dahin verfrachtet, und zwar direkt in den Warp. Und so sind die halt komplett isoliert und können da erstmal schalten und walten, wie sie das gerne möchten. Ja, und weil im Warp ja die Gesetze der Zeit und des Raums ganz anders verlaufen als in unserer Welt und überhaupt nicht berechenbar sind, ist da halt ein bisschen mehr Zeit vergangen als bei uns, denn die Horus Heresy nahm ihren Lauf, die Siege of Terra nahm ihren Lauf und das alles ist Geschichte, da können wir ein Liedchen von singen. Das ist alles durch, der Imperator hat Horus erschlagen, der Imperator landet auf dem goldenen Thron, pipapo. Und dann so, ich glaube 7 Jahre nach der Horus Heresy kam es ja zur zweiten Gründung. Also das ja per ja, Eilverfahren durch Robert Gilliman die zweite Gründung losgetreten wurde, die ist, ja, können wir noch einmal runterreißen. Kein Astartes Legion sollte mehr so viel Macht haben. Deswegen wurden die aufgesplittet in Orden, die jeweils 1000 Ordensbrüder stark waren. Und das nennt sich, die erste davon war dann halt die zweite Gründung.
Das hätte das Imperium fast direkt in den nächsten Bürgerkrieg gestürzt.
Ja, genau. Da gab es richtig viele Unstimmigkeiten, weil ja auch noch wirklich viele loyale Primarchen da durch die Gegend hoppelten, die da alle ihre eigene Meinung zu hatten. Und Gilliman hatte halt einen guten Plan und hat das ja vorher alles schon gut ausgearbeitet. Und das wurde halt durchgesetzt. Und genau zu der Zeit kam dann auch Titan wieder aus dem Warp zurück. Und für die Grey Knights dort sind nicht 7 Jahre vergangen, sondern ein paar Jahrzehnte. Und die hatten somit genug Zeit, den Orden vernünftig aufzubauen. Ja, so konnten die halt super behütet und ohne viel Trouble da sich aufbauen und kamen halt als ziemlich starker Orden zurück. Und
waren das genau 1000 Jahre, die für die vergangen sind? Ich meine, das war so ein richtig langer Zeitraum.
Kann schon sein, weiß ich nicht, auf jeden Fall.
In der Zeit die 100.000 Aspiranten verbraten und sich daraus
genau, daraus aus den 108, genau, aus den ursprünglichen 8 Marines und 100.000 Aspiranten sind halt 1000 voll ausgebildete Grey Knights zurückgekehrt. Und obwohl in der zweiten Gründung nur um die 400 Orden gegründet wurden, wurden die Grey Knights als 666. Orden in die Archive des Imperiums eingepflegt. Ohne dass man da weiter drüber nachgedacht hat. Ach ja, welcher Orden seid ihr? 666? Ja, alles klar, komm, schreiben wir auf. Da ist eine ziemlich große Lücke zu Nummer 399. Ach so, ja, okay.
Das passt schon so.
Genau. Diese ganzen Aufzeichnungen und Pipapo, die wurden dann aber relativ schnell auch wieder gelöscht, dass da überhaupt nichts drüber bekannt ist. Und ja, die Grey Knights haben sich dann direkt auch bei der Inquisition gemeldet und wurde dem Ordo Malleus als militärische Arm unterstellt. Beziehungsweise bin ich mir ziemlich sicher, dass es damals diese verschiedenen Ordo noch gar nicht so gab. Da war das, glaube ich, im Allgemeinen die Inquisition.
Ja.
Und ja, die haben sich dem direkt untergeordnet und wer damals ja großer Großinquisitor der Inquisition ist ja der gute Sindermann gewesen und die hatten dann direkt viel miteinander zu tun. Und so die ersten Sachen, die Grey Knights halt dann direkt gemacht haben, waren halt im Prinzip die Bekämpfung von Nachwirkungen des Bruderkriegs. Ne? Also dieses Scourging, wie nennt sich das, diese Epoche?
Das Scouring ist das, glaube ich. Ne?
Scouring, genau, wo halt die versprengten Verräterlegionen verfolgt und vernichtet werden sollten. Und da haben die sich halt auch groß dran beteiligt. Und bevor ich jetzt das Wort an Dennis übergebe, wollte ich noch mal was zum Ende des, wir haben ja jetzt viel auch über den Großen Bruderkrieg und über Siege of Terror gesprochen, lest auf jeden Fall das Finale. Die Bücher sind nicht so gut wie erwartet, aber sie geben trotzdem viel Aufschluss über viele Ereignisse. Vor allen Dingen die Siege of Terror-Reihe beschäftigt sich auch viel mit Knights Errant und auch mit Malkador und auch mit seinem Ableben am Ende. Und auf Titan ist zum Beispiel auch das Grab Malkadors. Und ich hatte das schon mal, als ich bei Warp Dust zu Gast war, mit Julian besprochen. Da gibt es ja das gute Terminus-Decree oder den Terminus-Erlass, kann man das auch nennen. Das wurde, was die Grey Knight Lore angeht, schon sehr, sehr früh behandelt und besprochen. Und das ist immer mal wieder aufgetaucht, dass das so eine Art, ja, das ist so eine hölzerne Kiste mit einem goldenen Siegel, ist die verschlossen. Laut dem Codex 5. Edition der Grey Knights, den ich auch hier liegen habe, wusste das damals nur der Supreme Grandmaster, dass dieses Ding überhaupt existiert. Und in späteren Editionen wurde dann aber gesagt, dass Grey Knights darüber diskutiert und das besprochen haben. Das heißt, okay, kann ja nicht sein, dass nur einer davon weiß, wenn mehrere sich darüber unterhalten. So kann natürlich aber auch sein, dass das damit die Unterhaltung gemeint ist, wenn ein Supreme Grandmaster das an den nächsten übergibt, sozusagen. Ja. Was ist das? Das Terminus, der Terminus-Erlass, das wurde in der Siege of Terror-Reihe tatsächlich geklärt. Wer da mehr drüber hören will, sollte sich von Warp das vielleicht nochmal die Besprechung von mir und Julian zum Das Ende und der Tod Volume 1 anhören, denn da haben wir da ein bisschen drüber gefaselt. Und das ist ziemlich crazy, dass das Ding auf Titan liegt, weil das wirklich die komplette Geschichtsschreibung von 40K über einen Haufen werfen könnte, was sie natürlich niemals machen würden. Aber das wäre ein so ein Ding, wo man die Endtimes sozusagen mit einläuten könnte.
Mm. Falls, Bundeslade im Prinzip.
Ja, im Prinzip ist es genau das, ja. Aber das wird sozusagen im Finale Siege of Terror komplett besprochen, was das bedeutet und was da drin ist. Und das fand ich ganz cool, dass sie diesen Haken geschlagen haben, ne? Weil in den Codex Grey Knights war nur irgendwie, ja, das Siegel auf der Kiste gibt's nur an einem anderen Ort der Galaxis und das ist am Goldenen Thron. Und da gab's die wildesten Spekulationen irgendwie in gewissen Foren und bei Reddit und so, dass das vielleicht bedeutet, dass der Imperator damit getötet wird und dann neu geboren wird und all so ein Kram. Aber sie haben es ziemlich klar geklärt im Finale der Siege of Terror. Ihr könnt uns ja mal schreiben, irgendwie könnt ihr auch gerne bei Spotify kommentieren, ob ihr Bock habt, dass wir das tatsächlich mal revealen und spoilern. Dann würden wir das in der nächsten Folge mal machen. Oder ihr schreibt uns direkt oder unter die Folge bei Insta. Kann ich auf jeden Fall einiges zu erzählen. Ich finde, das nur war einer der wenigen großen Aha-Momente in der Siege of Terror in dem Finale. Deswegen würde ich das jetzt nicht einfach so raushauen.
Dann sage ich jetzt mal, erzähle ich mal ein bisschen was über, wie sich denn die frühen aus dem Warp zurückgekehrten Grey Knights so ein bisschen zu deren Selbstverständnis. Und zwar, auch wenn die Grey Knights halt aus dem Warp zurück sind und halt auch anfangen, ihre Arbeit da zu tun, heißt es halt nicht, dass die direkt halt dem ganzen Imperium sofort präsentiert wurden, ne? Also die fangen halt an, Dämonen zu bekämpfen, weil es ist halt eine wilde Zeit, ne? Und man muss halt großartig aufräumen. Und es gibt immer mal wieder auf irgendwelchen Planeten gibt's irgendwie Augenzeugenberichte von halt irgendwelchen Engeln in Silber, die gesehen wurde, die halt irgendwie Kreaturen aus den Albträumen bekämpft und vernichtet haben. Aber so von wegen, hallo, wir sind jetzt hier die neuen Nachbarn, wir beschützen euch jetzt. Das ist allerdings, das ist nicht passiert. Selbst innerhalb der Inquisition wissen halt nur wenige gewählte Mitglieder von der Existenz der Grey Knights. Ich meine, die waren ja auch, wie gesagt, lange weg. Und wirklich bekannt war es in erster Linie dem Inquisitor Kirill Sindermann. Der aber, warte mal, der hieß ja eigentlich, also der hat ja seinen Namen geändert mit seinem Inquisitor-Werden. Der war nämlich, ursprünglich war der Iterator und während des Großen Kreuzzugs und nannte sich als Inquisitor Lastan Nemagion Veritus. Wieder sehr römischer Name, finde ich ja immer gut.
Mhm, das habe ich auch in der Beast Arises-Serie. Das soll man, glaube ich, auch erst ganz am Ende checken, dass er das ist, ne? Weil ich habe das nicht gereilt die ganze Zeit. Mich nervte tatsächlich auch dieser dämliche Storystrang mit dem, mit diesem Anschlagsversuchen und dann nachher die erfolgreiche Vergiftung und all der Scheiß. Ich habe das die ganze Zeit nicht so richtig gereilt, was das sollte.
Ja.
Aber am Ende wird das ja ganz gut revealed. Aber Beast Arises, ja, ist tolle Serie, aber auch ein bisschen zu lang.
Ja, ich würde sagen, war nicht unbedingt der einzige nervige Storystrang so ein bisschen. Nee. Aber,
ich habe am Anfang überhaupt nicht verstanden, was das sollte. Also das nervte mich tierisch.
Ja, ist ja schön, wenn am Ende dann so ein, wenn man dann so ein Payoff hat, ne, wo man denkt, ach,
ja, okay, ja, das stimmt, ja, ja.
Hat es sich gelohnt. Ja, auf jeden Fall, der weiß von der ganzen Kiste und setzt die halt auch ein. Und ja, wie gesagt, auch im Namen der Inquisition, die zu dem Zeitpunkt halt noch ein komplettes großes Organ war, noch nicht großartig unterteilt. Aber das heißt halt nicht, weil die der Inquisition unterstellt waren oder da eingegliedert waren, dass die jetzt quasi bei jedem Inquisitor, der was gesagt hat, gesprungen sind. Das war nicht so großartig bekannt, also dass die halt wirklich existieren, immer noch einer einer kleinen Öffentlichkeit, sage ich jetzt mal, weil wenn bekannt wird, würde dem ganzen Imperium, dass es so einen Arm wie die Grey Knights überhaupt gibt, dann wüssten die Leute ja auch, wofür die da sind und dass es halt Dämonen sind. Und die Existenz von Dämonen muss der breiten Öffentlichkeit ja in erster Linie auch so ein bisschen verschwiegen werden, weil, ne, wenn man weiß, dass sie da sind, kann man die auch halt auch anbeten und dann haben wir alle ein riesiges Problem.
Da musst du als Inquisitor auch wirklich auf Zack sein. Da musst du vorsichtiger sein als ein Blinder beim Gruppensex.
Ist so. Jetzt habe ich vergessen, welchen Witz ich da vorhin noch draufbringen wollte. Mist. Schade. Ist nicht so, als würden wir unsere Witze hier absprechen, ne? Aber
wir verfeuern die immer nur vor den Aufnahmen schon und sagen, ja, scheiße, wir müssen uns die Witze für die Folge aufheben.
Ja. Stimmt, ja. Hast du das jetzt so ein bisschen entkräftigt? Danke, Dennis.
Ja, tut mir leid. Wir waren vor der Aufnahme schon für uns selber lustig. Tut mir leid.
Das kann ja gemutet werden.
Aber der ist trotzdem gut gewesen. Gegen Ende des War of the Beast werden die dann halt einer kleinen Öffentlichkeit bekannt gemacht. Und parallel quasi wird die Deathwatch gegründet und man hat halt in der Inquisition eine harte Space Marine Truppe zum Kampf gegen Dämonen und auf der anderen Seite halt mit der Deathwatch was gegen außerirdische Aliens und so weiter.
Und dieser Reveal war ziemlich geil, weil da gibt quasi Sindermann wurde halt vergiftet und ist im Sterben und offenbart halt quasi die Grey Knight seiner Nachfolgerin oder seinem Nachfolger, ich weiß ja nicht mehr so genau.
Ist eine Nachfolgerin,
genau. Und da wird halt auch beschrieben, wie sie Janus trifft. Und das ist wohl ziemlich abgefahren, weil die so von seiner Präsenz eingeschüchtert ist und das beschreibt mit
Wienand heißt die Gute.
Ah ja, okay. Und sie beschreibt das so, dass für sie ist Janus wie Magnus hätte sein können, wenn er loyal geblieben wäre. Also wirklich sehr imposant und
geil. Ja. War sehr schön
beschrieben. Ziemlich geil. Also. Auf jeden Fall richtig gut.
Ja, ich meine, ist ja eh, ne? Transhuman Dread, das muss ja eh schon allein so ein Space Marine für einen normalen Menschen zu sehen, das ist ja immer schon eine krasse Sache. Und dann, ja, und dann hast du da halt ein Teil von einem Halbgott mit verschmolzen, ja, genau. Der wiederum ein Teil des Imperators selber ist. Der hat wahrscheinlich geleuchtet im Dunkeln, ne?
Also in dieser Janus-Form, da hätte ich auch gerne mal ein Artwork von. Also wenn da jemand was hat, würde ich das sehr gerne mal sehen. Ich glaube, es gibt aber nichts.
Ja. Müssen wir noch nicht. Dennis, so hier deine Sachen. Aufgabe.
Ja, vielleicht. Warum nicht? Aber ich habe heute noch gesehen, ich war bei Patreon unterwegs und ich habe ja nach wie vor Patreonier oder wie man auch immer ausdrücken mag, Major Kill und der gibt ja andauernd Artwork in Auftrag, nicht nur irgendwelche nackten Frauen, sondern halt auch richtig cooles Zeug. Und da habe ich heute noch mal gesehen, ich habe einige Zeit jetzt nicht daran geguckt, da waren viele gute Sachen, ne? Halt auch, der hat von Rylanor was gemacht und so oder machen lassen, schöne Sachen bei. Vielleicht mache ich da mal einen Deep Dive noch mal rein und wer weiß, vielleicht entdecke ich ja auch noch einen Janus. Der arme, vergiftete Sindermann schickt halt seine Nachfolgerin Wienand nach Titan, gibt ihr so einen Code-Chip, mit dem sie dann halt überhaupt erstmal da hinkommen kann und nicht auf dem Planeten von irgendwelchen Verteidigungsanlagen zerrissen wird. Und die Gute diskutiert dann halt das Wesen und die Zukunft der Inquisition mit Janus. Und die beiden kommen halt zu dem Schluss, dass es halt am besten ist, die Inquisition in spezialisierte Branchen, sage ich jetzt mal, aufzuteilen. Ne? Und so entstehen halt Ordo Malleus, Ordo Xenos und Ordo Hereticus. Und wie ich vorhin schon gesagt hatte, zum Selbstverständnis der Grey Knights, ne, die sehen sich halt, also die sind sich schon darüber bewusst, dass die halt ein Teil des Ordo Malleus sind, aber sind halt auch eher, ich sag mal, autonom. Nicht, weil ein Inquisitor jetzt sagt, hier, bitte Distress Call, wir brauchen hier ein bisschen was. Weil die sich halt in allererster Linie Auch wenn sie eine Waffe sind und als reine Waffe auch produziert worden, ne? Also die sind nicht, die haben keine Verwaltungsaufgaben oder so, die sind wirklich nur dazu da, sich selber zu stählen in Körper und Geist und um Dämonen zu killen. Und ja, weil die nun mal von Janus und damit halt auch irgendwie dem Imperator abstammen, sehen die sich halt selber als ja, der fleischgewordene Wille des Imperators. Also als im Prinzip als sein Finger oder seine Hand.
Ja, und ne, nicht nur in irgendeinem Sinne vom Imperator macht. Abstammen, die haben ja tatsächlich die Gensaat vom Imperator bekommen. Also dieses genau. Gift of the Emperor, tolles Buch übrigens von Aaron Damsky Bowden.
Ja, das Gift des Imperators.
Ersten, ja, genau. Auch zum ersten Krieg um Armageddon. Ich habe echt viel Grey Knight studiert in den letzten Monaten. Ja, das ist tatsächlich so zu verstehen. Das ist die Gensaat des Imperators. Also, wo alle anderen Orden der zweiten Gründung irgendwie zumeist aus Ultramarines entstanden sind oder aus irgendwelchen anderen Orden der ersten Gründung, stammen die Grey Knights in erster Linie vom Imperator direkt ab. Außer natürlich die Originaltypen wie Janus und so, die haben natürlich noch den alten Schwung mitbekommen. Aber das, was da auf Titan eingelagert war und wodurch die jetzt diese 100.000 Rekruten verheizt und 1.000 draus gezüchtet haben, das ist die Gensaat des Imperators.
Ja, das macht ja auch Sinn, weil man... Fall. Genau. Man hat ja erkannt, ne, dass trotz aller Stählungen und aller Indoktrination waren halt ja in jeder Legion gab es, also selbst bei den loyalsten Marines gab es welche, die dem Chaos anheimgefallen sind. Ne? Und da hat man sich halt gedacht, okay, die Schnittstelle Primarch, die schalten wir aus, da machen wir halt direkt den direkten Draht zum Imperator, packen die Gensaat da rein und dadurch kann man es dann halt ausmerzen. Führt halt natürlich auch dazu, dass noch kein einziger Grey Knight dem Chaos anheimgefallen ist.
Nicht dem Chaos, aber wer Blade of Purity gehört hat, das ist so eine Doppelkurzgeschichte, der vermag dann noch mal wieder andere Sachen zu wissen. Denn es ist so, da die Blade of Purity ist ein Schiff, ein Kreuzer der Grey Knights. Und aus der Sicht sehen wir das da von so einem Grey Knight, von so einem Grey Knight-Verband. Und die guten Jungs haben, das sind halt so zwei Missionen, die sie quasi absolvieren, die so ein bisschen miteinander verknüpft sind. Man hat dieselben Charaktere. Das Hörbuch geht 1,5 Stunden, glaube ich. Oh, von David Annandale werde ich immer größerer Fan von, muss ich sagen. Der macht sehr schöne Sachen. Und da ist es zum Beispiel so, in der zweiten Geschichte soll man so ein bisschen in die Irre geführt werden. Denn da kommen sie auf so ein Grey Knight-Schiff verlassen, was da durch die Gegend wabert. Und da ist alles mit Chaosruhen vollgeschmiert und überall laufen Kultisten rum und so. Und die Grey Knights sind so, ah, fuck. Und die sind mit so einer Inquisitorin unterwegs. Und die Inquisitorin unterstellt direkt, na, das sieht aber aus, als wenn doch einer von euch dem Chaos anheimgefallen wäre. Und da regen sich natürlich die anderen Brüder alle wahnsinnig drüber auf. Was? Und ja, genau, man denkt halt so, was, fuck und so. Aber am Ende wird er halt, hört sie euch an, tolle Geschichte, aber am Ende wird dann revealed, das ist nicht dem Chaos anheimgefallen, er wurde von Jeans-Stealern korrumpiert.
Geil.
Halte ich auch für einen harten Move. Ich habe das erst nicht so ganz verstanden, weil dann kam da auf einmal Jeans-Stealer und ich war so, okay, alles klar, wir schmeißen jetzt alles in den Pott. Und die Grey Knights ballern sich dann da durch und dann kämpfen quasi auf dem Schiff Jeans-Stealer gegen Chaos-Kultisten. Und dann finden sie dann im Allerheiligsten dieses Schiffes, ist dann noch der oberste Grey Knight da von der Kompanie quasi, der da so ein Last Stand führt und dann stehen sie dem halt bei und verteidigen dann dieses Sanktum gegen Jeans-Stealer und dann sind sie halt bei ihm und ja, wir haben dich gerettet und dann sagt er, nee, ich kann nicht mehr gerettet werden und dann kommt auch der Apothekarius und sagt halt auch, nee, seine Gensaat ist, seine Progenoid-Drüsen sind so dermaßen befleckt, das wird nichts mehr. Und dieser Grey Knight mit seinem Schiff war eigentlich da, um da so einen vom Chaos überwucherten Planeten zu läutern. Und dann sagen sie nachher, okay, seine Gensaat können wir eh nicht weiterverwenden. Also binden wir ihn an einen Zyklontorpedo und beschießen damit die Planetenoberfläche und machen halt einen Exterminator so. Aber ja, der wurde tatsächlich, fand ich auch echt so, dachte ich so, okay, alles klar, voll resistent gegen das Chaos, aber an Tyranniden hat keiner gedacht.
Ja, aber irgendwie einen fiesen Schnupfen, dagegen machst du selbst da nichts.
Naja, irgendeinen Tod müssen wir alle sterben, und das ist seiner, ne, offensichtlich.
Ja, ist so. Das kommt halt davon, wenn du, wenn wir das auf der Rückbank vom 3er AMG
gönnst.
Zu viel Loch gegeben.
Dreier hast, ne? AMG. Ja.
Ich habe keine Ahnung von Autos. Ich sagte, ich schmeiß mal so ein paar Sachen rein.
Du kannst es noch retten, indem du sagst, C1, dass du Dreier im AMG schiebst oder so. Da kannst du jetzt noch retten, aber ich sag ja nur.
Ja. Mit Jeans-Dealern.
Was kommt davon? Mit Jeans-Dealern lass dich nicht ein. Ja, die waren doch auch für den Imperator. Ja, aber für den vierarmigen, du Trottel.
Ach so. Je mehr Arme, desto besser, oh, oder?
Mann. Oh Mann.
Welcher Jeans-Dealer war das denn? Ich glaube, es waren Dirty Mike und seine Boys.
Ich habe mir Gruppensex in seinem Prius geschoben.
Prius AMG, mein Gott, ne? Hauptsache Moped. So sieht's aus.
Dreier-Prius, ne? Dreier-Prius, habe ich mir gesagt.
Ganz genau. Auf jeden Fall, wir haben hier sehr, sehr viele, sehr bedeutende Worte und das ist echt der Wahnsinn. Das sollte man sich dann mal.
Viel Einfluss, ziehen. Viel Ausfluss.
Viel Einfluss, Ausfluss und solange der, keine Ahnung, Fluss fließt, keine Ahnung, läuft. Ja. Was auch noch sehr bedeutend ist, richtig schlecht. Was auch noch sehr bedeutend ist, ist auf jeden Fall die unerschütterliche Loyalität und die psionischen Fähigkeiten der Grey Knights und ihre Rolle als Spezialisten für die Bekämpfung dämonischer Bedrohungen. Das macht die nämlich gut einzigartig. So, das ist ja, so viel wissen wir ja schon mal, das konnte man ja schon so ein bisschen raushören auf jeden Fall. Und ihre Verbindung zur Inquisition und ihre Geheimhaltung machen sie halt zu einem der rätselhaftesten und gleichzeitig mächtigsten Instrumente des Imperiums. Denn sollte es mal doch vorkommen oder vorgekommen sein, dass ihre Existenz oder beziehungsweise die Geheimhaltung gefährdet ist und ihre Existenz offenbart wird, also die der Grey Knights, könnte es schon mal passieren, dass vielleicht von ungewollt mitwissenden Individuen deren Köpfe wegrationalisiert werden oder so?
Ja, also das ist ja auch, könnte worin passieren. Dann am Ende der erste Krieg um Armageddon gipfelt, aber dazu mehr an anderer Stelle.
Dazu mehr an anderer Stelle, aber das ist eine sehr, sehr schöne Information am Rande, die wollte ich jetzt hier keinem vorenthalten. Das ist nämlich sehr, oh, das ist so toll, dass ihr uns gerettet habt. Ja, wart mal ab. Bruder, ja. Schließ die Tür.
Toll für uns, für dich, naja.
Für uns? Wir haben wieder eine Kerbe bei uns, keine Ahnung, am Kolben und können uns einen drauf einbilden. Du wirst es jetzt nicht so erzählen können, aber anyway, vielleicht wird sich das mal irgendwann ändern. Vielleicht aber auch nicht, wir wissen es nicht oder noch nicht. Das werden wir auf jeden Fall noch rauskriegen. Aber gehen wir mal weiter zum psionischen Teil dieser dieser braven Recken zu ihren psionischen Fähigkeiten und ihrer geistigen Widerstandsfähigkeit. Alle Grey Knights sind nämlich echt ziemlich harte Psioniker und verfügen über außergewöhnliche psionische Kräfte, die sie halt zu extrem mächtigen Kämpfern gegen das Chaos machen, ne? Also die psionischen Krieger überhaupt. Das geht schon mal ganz gut voran. Und nach ihrer Rekrutierung, also wenn sie rekrutiert werden, wird ihr Gedächtnis vom Ordo Maleus komplett gelöscht. Und die werden quasi von null auf neu aufgebaut. Kopftechnisch auf jeden Fall auch. Und das dient dazu, um sie halt vor etwaigen Schwächen oder Verunreinigungen zu schützen halt, ne? Also da gibt's dann auch keine Hebelpunkte, wo irgendein Dämon ansetzen könnte, von wegen so, hey, ich habe deine Mutter irgendwie, keine Ahnung, eingeknastet und sowas jetzt alles, ne? Nicht?
Ja, kommt darauf an. Also wenn du dir Gift of the Emperor anguckst mit diesem Hyperion, der hat ja immer so in seinen Träumen und immer so nochmal so Fetzen aus seinem alten Leben. Mhm. Und wenn ihr euch an die Ravenor-Trilogie erinnert, da gab es doch mal diesen hardcore-psionisch begabten Jungen, den Ravenor auf dieser Makropolwelt rekrutiert hat, wo sie alle denken, der wäre halt dieser Superdämon.
Mhm.
Und der Grey Knight ist dieser Junge.
Dieser Junge.
Lecco mio, Pisso Grande. Ja, der wurde offensichtlich danach von Ravenor an die Inquisition übergeben und die haben aus ihm einen Aspiranten für die Grey Knights gemacht. Und der ist dann später dieser Hyperion Bladebreaker geworden. Und ja, das, er lässt sich halt dann mit so einer Inquisitorin ein und die bohrt da so ein bisschen nach und ist natürlich auch psionisch begabt und dadurch können sie diese Fetzen aus seiner Vergangenheit so ein bisschen zusammensetzen.
Ja, okay, gut. Ja, dann ist es
weil
vielleicht. Also
zum Beispiel immer, wenn er den Namen Ravenor, der ist ja doch in Inquisitionskreisen vor allen Dingen sehr bekannter Schriftsteller, und immer wenn er über Bücher von dem stolpert, dann klickert irgendwas bei ihm, aber er kommt nicht darauf herum und dieses Puzzle setzt er dann mit Hilfe dieser Inquisitoren so ein bisschen zusammen.
Er schreckt dann kurz zusammen und springt unter den Tisch oder so vielleicht. Gut, vielleicht gibt es natürlich dann so manche psionisch sehr stark Begabte, wo dann ja auf jeden Fall noch so der ein oder andere Fetzen vorhanden ist, wenn man tief genug
buddelt. Ich glaube, das ist das Stichwort. Ne? Also Grey Knights sind zwar alle psionisch begabt, aber da gibt es trotzdem noch die recht groben Werkzeuge, die vielleicht eher so eine, ja, so eine psionische Auffälligkeit haben, bis hin zu richtigen Superpsionikern. So, ne? Also gibt es auch von bis. So wird das
auch
in den Romanen immer beschrieben. Also da gibt es schon auch diese Hauklotz-Typen, die vielleicht einfach so ein bisschen so Vorsehung haben und deswegen so ein bisschen erahnen, welchen Move der Gegner als nächstes macht. Mhm. So ein bisschen so Sevatarion-mäßig. Aber es gibt natürlich auch wirklich die richtigen Knaller-Psioniker in den Reihen.
Ja, eben. Ne? Also es ist auf jeden Fall der Gang, der halt gegangen wird vom Ordo Maleus, das wollen die auf jeden Fall so bezwecken und na gut, Ausnahmen bestätigen die Regel, ist klar. Aber im Kern geht es ja darum, geht es dem Ordo Maleus darum, dass ihr Bewusstsein halt neu aufgebaut wird. Und zwar halt als Basis, also oder mit der Basis an den Glauben oder einen unerschütterlichen Glauben an den Gott-Imperator. Finde ich auch ganz witzig, weil Big E das ja weniger toll fand, irgendwie, dass es in so eine Richtung tendiert, aber bei denen ist es ja ganz klar der Gott-Imperator und nicht einfach nur der Imperator. Und ja, aber auf jeden Fall durch diese mentale Neuprogrammierung entwickeln die Grey Knights halt einen ziemlich starken Schild im übertragenen Sinne, der sich halt vor Korrumpierung des Chaos schützen soll. Und schwächere Dämonen werden von diesem Schild sogar abgeschreckt. Und Grey Knights gelten zumindest als immun gegen Besessenheit bisher, was auf jeden Fall dann vielleicht ein bisschen langweilig für Exorcist sein könnte, sage ich mal. Ne? Die haben ja da vielleicht ein bisschen mehr Spaß am Leben oder Spaß an der Freude. Könnte ja ungefähr so sein.
Also ich finde auch immer, wenn ich über Exorcist habe ich auch irgendwie, habe ich ja auch tatsächlich mir jetzt dieses neue Primaris-Ding reingezogen, das Buch. Und ich muss sagen, ich finde die Exorcist sind irgendwie die cooleren Grey Knights.
Ja, voll.
Die sind rot, ne? Also.
Die sind rot und besessen. What's not to like? Die haben alles, was euch cool machen könnte, aber es nicht tut, weil ihr es nicht habt, ihr Idioten.
Ja, die Exorzists haben halt wirklich diesen tiefen, tiefen Abgrund. Ne? Die sind halt komplett verloren. Die haben halt einfach für den Dienst am Imperator ihre Seele einfach verbrannt. So, ne? Und das ist schon irgendwie so das extra Topping, was die einfach ziemlich sehr viel cooler machen lässt. Und ich finde auch, was das Umbauen und Gestalten der Miniaturen angeht, haben bei Exorzists auf jeden Fall sehr viel mehr Potenzial. Ja,
auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Volle Pulle. Volle Pulle. Wobei Challenge, ja. Ich fand ja immer die Grey Knights Modelle furchtbar hässlich, habe ich bestimmt schon mal gesagt, ne? Weil die halt aufgrund ihrer Überladenheit auf den kleinen Space Marines einfach immer total kacke aussahen. Aber jetzt, wo wir alle halt irgendwie schöne große Space Marines haben, ich habe da schon so geile Umbauten gesehen. Gerade halt auch mit den neuen Terminatoren und so, ne? Also die sehen gestreckt, sehen die wirklich Bombe aus. Immer noch sehr sauber natürlich, aber du kannst die ja einfach so geil. Dezent überladen, das gibt ja alles schließlich. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Mit Reinheitssiegeln und persönlicher Heraldik und hier noch und da noch und noch ein Heiligenschein und hast du nicht gesehen.
Und also, noch ein Heiligenschein.
Und es gibt vor allen Dingen für Grey Knights einfach super coole Artworks, ne? Und viel, also ich sag mal, die kommen aus einer Ära, vor allen Dingen dieser vierte Editionskodex, da sind so coole Sachen drin, ne? Da zum Beispiel diese Schutzschilde, die an ihren Rüstungen haben, das ist das Insignium Valorus und das wirklich dann ins kleinste Detail beschrieben, dass da also persönliche Heraldiken drauf sind und ja, finde ich einfach schön, also da kann man eigentlich viel, viel draus machen, richtig, richtig gut.
Wo du jetzt schon den oder das Insignium Kokolores vorgestellt hast, kurz, willst du vielleicht in die Ausrüstung gehen?
Ganz, ganz kurz. Sehr, sehr ich habe noch eben einen Einwurf und zwar, wo du gesagt hattest, ne, dass die ja so mental neu programmiert sind, dass die halt für Dämonen halt quasi unantastbar sind und vielleicht sogar Dämonen dadurch wehtun können. Das ist nicht nur mental, sondern auch wo wir vorhin noch über die Exorzist gesprochen haben. Man kann ja quasi nicht Exorzist sagen, ohne Hexagramic Wards zu erwähnen. Könnt ihr euch an die Dinger noch erinnern?
Ja, ja, klar.
Ne? Und die Exorzisten, die bemalen ja ihre Rüstungen über und über mit diesen Siegeln, ne, damit die Dämonen da halt die Finger von denen lassen. Und die Grey Knights, die lassen sich Hexagramic Wards aus Silber unter ihre Haut implantieren, ne, damit die auch noch nackt gegen Dämonen kämpfen und halt einfach geil. Die Umarmung oder das Anfassen eines Grey Knights einen Dämonen schmerzt.
Und wo du jetzt schon Schaden. Hexagramic Wards gesagt hast und Exorzists, in dem neuen Primaris Exorzist-Buch, der Abschluss von diesem Buch, ne, ist so geil. Das Buch ist so vielen Stellen recht mittelmäßig, vor allen Dingen, wenn da wieder Primaris Truppennamen wie mit einem Maschinengewehr durch die Gegend geballert werden, damit du bloß die Einheitenboxen kaufst. Aber das Buch an sich ist cool. Und dieses Ende ist so geil, weil da wird eine neue Einheit, eine exklusive Einheit der Exorzists eingeführt. Und zwar sind das die Exorzist Palatines oder sowas. Und das sind Exorzists in komplett schwarzen Rüstungen. Und die haben nur eine Schulter in Rot mit dem Exorzist-Logo. Sonst sehen sie fürs normale menschliche Auge komplett schwarz aus. Aber diese Rüstungen, diese schwarzen Rüstungen sind übersät mit mikroskopisch kleinen Hexagrammgravuren. Um halt den, die hüten am Rande der Galaxis das sogenannte Purgator. Das ist sozusagen so ein Asteroidengefängnis für komplett gefallene Exorzists, die halt dieses Gefäßsein für einen Dämon nicht überstanden haben. Die werden da eingekerkert und die Hüter von dem Ganzen sind diese Palatines oder so. Ich glaube, Palatines hießen die. Und die sind halt in komplett schwarzen Rüstungen und sind sozusagen die Zellenwächter. Richtig geil.
Aber jetzt sag bitte nicht, dass das nur Primaris sind.
Naja, inzwischen schon, aber das gab es schon zu Firstborn-Zeiten.
Ah, das wollte ich hören.
Die Exorzisten sind ja zum Jetzt-Zeitpunkt bei 40k schon 4000 Jahre alt. Also ja, aber wir wollen über Grey Knights sprechen und vor allen Dingen über Grey Knights Ausrüstung.
Ja, lass uns doch einfach noch eine Stunde über Exorzisten sprechen. Wir sind schon ziemlich cool.
Das ist halt so ein Wohlfühl-Thema. Ne?
Vor allem dieses neue Buch, ich will da eigentlich auch noch mal eine Wochenshow zu machen, weil das wurde uns ja vom lieben Gregor, wurden wir darauf gestoßen, dass es das gibt. Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen, dass ein Exorzist-Novel rauskommt. Das Cover hat mich auch komplett abgeschreckt. Das ist nämlich so ein scheiß Reaver. Für mich so die beschissenste Designentscheidung, was Primaris angeht. Die finde ich mit am beknacktesten. Und der ist da auf dem Cover und das hat mich komplett, ich würde das normalerweise mir nicht angucken. Aber weil der Gregor so ein feiner Typ war, habe ich mir das gekauft und auch direkt durchgesuchtet. Und das war wirklich gut. Aber ich werde da noch mal eine Review zu machen.
Ganz kurz, welcher Gregor, von welchem wird das empfohlen?
Eisenhorn. Gregor Eisenhorn, der war nämlich persönlich bei unserem Event in Bergedorf, wo du lieber in Urlaub gefahren bist.
Ah, in Urlaub, du meinst wohl.
Es feiert!
Blödes Arschgesicht.
Aber ich wette, der Urlaub war auch schön.
Ja, ja, das Arbeiten war toll. Das Arbeiten war toll, ihr Pisser.
Wir sind genau. Die Grey Knights, gerüstet im Glauben, gewappnet in Hingabe und bewaffnet mit der Reinheit unserer Bestimmung. Doch wichtiger noch, wir tragen das Licht des göttlichen Imperators der Menschheit in das Dunkel, um das Dämonische zu bekämpfen, wo immer es auch erscheinen mag. Ja, diesen wahren Worte hat der gute Herr Stern gesagt. Und ja, aber alleine das Licht des göttlichen Imperators bringt es natürlich am Ende dann doch nicht, denn wir brauchen Ausrüstung. Und da starten wir am besten mal mit der Aegis-Rüstung, denn das ist so die bekannte Grey Knight-Rüstung. Wahrscheinlich am das Signifikanteste daran ist dieser stumpf abgeschrägte Helm, der wirklich aussieht wie so ein Ritterhelm. Das ist immer das Erste, finde ich, was man mit Grey Knights in Verbindung bringt. Und wenn man dann beim zweiten Blick fallen einem an den Rüstungen noch viele, viele andere Sachen auf. Zum Beispiel diese ganzen Gravuren, das Buch auf dem Brustpanzer. Wir haben bei Terminator-Rüstung haben wir tatsächlich bei jeder eine Psi-Matrix im Kragen integriert, wie bei normalen Space Marine Psionikern auch. Das ist da für die Terminatoren aber Standardausrüstung. Und der Oberbegriff für diese Grey Knight-Rüstung sind die Aegis-Rüstungen. Die sind mit so einer psionischen Schutzvorrichtung ausgestattet, die den Träger vor dämonischen Angriffen abschirmt. Und ja, was Dennis eben schon meinte, in Silber unter die Haut getrieben, haben sie noch mehr Hexagramme und sowas, die auch Schutzzeichen gegen Dämonen sind. Und was du in so Codexbüchern und so nicht so richtig rausfindest, was aber in den Romanen, also in der wirklich geschriebenen Lore, tatsächlich öfter mal stattfindet, habe ich jetzt schon zweimal in Büchern gehabt, dass sich diese Aegis, wenn sich mehrere Grey Knights umeinander, also wenn, so, wenn die so in Trupps agieren, stackt das, also das verbessert sich mit jedem Grey Knight, der dabei ist. Da wird halt dieser Aegis-Schutzschild gegen Dämonen wird immer stärker. Und diese Aegis gibt's ja auch in der Siege of Terror um den imperialen Palast. Deswegen können ja Dämonen da sich auch noch nicht manifestieren. Und deswegen ist Angron ja auch so geschwächt, als er gegen Sanguinius kämpft vom Eternity Gate. Und das ist halt dieser Schutzschild, den die Grey Knights natürlich nicht in dieser starken Form wie der Imperator das Ding projiziert, aber in einer doch recht praktischen Version durch ihre Rüstung projizieren. Ziemlich, ziemlich cool. Der schwächt halt Dämonen ab und erleichtert den Grey Knights die Arbeit sozusagen.
Mhm. Aegis dann ist ja auch griechisch und heißt Schild.
Schild, ja genau.
Griechisch.
Ja. Griechisch. Der Rheinländer kommt wieder durch. Griechisch hatte ich eben direkt vor der Aufnahme tatsächlich.
Sehr schön.
Der Grieche.
Hier wabert auch so ein ganz angenehmes Knoblaucharoma durch den Raum.
Ja. Weiß ich nicht, wie angenehm das ist.
Die haben nicht nur geile Sachen an, die schwingen auch mit geilen Sachen vor sich rum. Und zwar meist mit Nemesis Psi-Waffen. Das sind nämlich Waffen, die speziell für den Kampf gegen Dämonen geschaffen wurden und sind mit psionischen Energien so abgestimmt, dass sie bei Warp-Kreaturen besonders großen Schaden verursachen oder bei sogenannten Nemesis-Feinden, wie es auf dem Tabletop ist, kennt man das auch von den Custodes. Da gibt es leichte Überschneidungen, was da die Benennung angeht. Aber wir bleiben jetzt bei den Grey Knights und diese Nemesis-Waffen sind halt aus psionischem Resonanzmaterial geschmiedet und werden zeremoniell geweiht. Und zwar in der Ministra-Synode auf Ophelia 4. Alle.
Geil.
Genau, und die haben halt, jede Waffe ist sozusagen einzigartig und das psionische Feld dieser Waffe harmoniert perfekt mit dem psionischen Feld des Trägers und dadurch wird das Kampfpotenzial optimiert. Das ist natürlich fantastisch. Und diese großartigen Nemesis-Psi-Waffen gibt es in vielerlei Formen. Die gibt es als Schwerter, als Hämmer, als Streitkolben, Hellebarden. Und was ich herausgefunden habe, ich habe mir nämlich auch das, es gibt ein Warhammer 40.000 RPG, Schattenjäger, damals vertrieben von Fantasy Flight Games. Und diese Bücher, ich glaube, die haben damals auch das Deathwatch-Spiel gemacht, wenn ich mich nicht ganz irre.
Das kann sehr gut sein. Ich habe das hier aber gerade nicht zur Hand.
Also ja, aber ich glaube, das wird hier auch zitiert. Ich glaube, das ist auch von Fantasy Flight Games, genau.
Ja, die haben ja zu der Zeit fast alles gemacht irgendwie.
Ja, und das Heftige ist, hier haben sie, bohren die das natürlich, was so Ausrüstung und sowas angeht, bohren sie das Ganze natürlich noch mal heftiger auf in diesen Büchern, was natürlich für ein Pen and Paper total Sinn macht, wenn man da nochmal ins Eingemachte geht. Und da gibt es zum Beispiel auch Nemesis-Falchons. Das klingt jetzt erstmal ganz cool, bis man den Text dazu liest. Denn die werden immer paarweise eingesetzt. Und die sind handgelenksmontiert und können dann gleichzeitig mit dem handgelenksmontierten Sturmbolter benutzt werden. Also man stellt sich jetzt vor, so ein Grey Knight mit zwei Klingen, der da so herumwirbelt und dabei die ganze Zeit noch Schüsse abgibt.
Furchtbar.
Kompletter Scheiß.
Was soll das
denn? Da gibt's hier auch noch den Nemesis-Wehrstab. Das liest sich alles so, als wäre das Ding, also das ist irgendwie mit so einem Refraktorfeld noch ausgestattet. Es wirkt so ein bisschen wie so ein, er macht den Propeller quasi vor sich und lenkt damit alles ab, was ihm entgegenkommt. Also das sind tolle Sachen. Ich finde das immer gut, wenn man einfach externe Autoren freie Hand lässt.
Das ist super. Propeller vor sich ist gut, aber stell dir mal vor, der wird einen Helikoptermann noch machen.
Der macht alles und das leuchtet und hast du nicht gesehen. Ne? Genau.
Stinkt auch ein bisschen.
Ich habe gerade die handgelenksarretierten Sturmbolter erwähnt und was man früher nur so von Maneus Kalga auf seinen Fäusten von Ultramar kannte, die Grey Knights haben das standardmäßig quasi am Handgelenk montierte Bolter, mit denen sie, Sturmbolter, mit denen sie rumballern. Und das ist so die primäre Fernkampfwaffe der Grey Knights, ne? Doppelläufiger Bolter, kennt man als Sturmbolter, verschießt ein Hagel aus panzerbrechenden, massereaktiven Raketengeschossen des Kalibers 0,75. Ja, wir kennen es alle aus den Romanen, die dringen ein, explodieren erst dann, ne? Und das Ganze ist, ja, wie bei Space Marines, glaube ich, mit dem Bolter inzwischen auch, glaube ich, ist das Kanon, dass die mit der Zieleinheit im Helm synchronisiert sind. Und bei den Grey Knights sind die ganzen Dinger noch mit so einem genetischen Identifikationscode versehen, damit die kein anderer abfeuern kann und sowas. Ist eine furchterregende Waffe. Die Dinger tatsächlich kannst du mit Psi-Munition laden. Das ist richtig spaßig. Das sind nämlich Boltkugeln, die nochmal extra gesegnet sind, psionisch aufgeladen sind, mit Silberspitze, mit Gravur. Also wenn das nichts ist, knallt nochmal so richtig rein, wenn du Dämon bist. Ja, ich habe vorhin schon erwähnt, die haben noch ein gepanzertes Buch auf der Brust und da drinne stehen alle möglichen schönen Sachen. Das ist das sogenannte Liber Dämonicum. Und da sind psionische Litaneien drinne, da sind Gebete drinne, alles, was so gegen Dämonen hilfreich ist. Teilweise Dämonennamen, damit sie die Dämonen beherrschen können. Denn mit Namen kann man unterjochen. Wir haben hier gestählte Super Space Marine Veteranen, die tatsächlich auch noch mit einer Haufen Bewaffnung um die Ecke kommen. Also inzwischen sind Grey Knights ja wirklich eine eigenständig spielbare Fraktion und dementsprechend viel Waffen haben die. Dass jetzt da jede einzelne Waffe irgendwie durchzugehen, halte ich für ein bisschen sehr, sehr wahnsinnig. Aber lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzugucken. Die haben viele Psi-aufgeladene Waffen, als sie damals noch mit der Inquisition direkt im Kodex zusammengeworfen wurden, hat sich das natürlich auch alles ein bisschen vermischt mit irgendwelchen Psi-Stäben, wie Eisenhorn sie benutzt und sowas. Aber lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzugehen. Aber ich glaube mal, so die Standardausrüstung mit dem Handgelenkssturmbolter und den Nemesis-Psi-Waffen, da hast du eigentlich schon das, was so am meisten auftritt. Nemesis-Psi-Waffen sind meistens tatsächlich Schwerter, aber wie gesagt, gibt es auch noch in tausend anderen Formen und sowas. Ja, sehr, sehr schöne Sache.
Da gab es diesen ganz alten, es gab zwei ganz alte Ordo Malleus Inquisitoren in Terminator-Rüstung. Der eine von denen hatte so einen geilen Bionic-Bein-Dings. Kennt er die noch? Und hat so einen Kopf mit so einem Bart und was langen Haaren. So alte Zinn-Miniaturen. Ganz, ganz geil.
Ja,
und der andere hatte so eine Robe drüber und die hatten auch, der eine hatte einen Nemesis Psi Hellebarde, meine ich. Und der andere hatte so einen abgefahrenen, mit so einem verlängerten Lauf, so einen Nemesis Psi
Bolter dabei. Die standen aber auch beide in dieser alten Standard Terminator-Position, ne? Einfach
genau.
Die Arme so hängen lassen. Ja, genau. Kenne ich beide, ja. Sind auch schon im Codex Imperialis in der zweiten Edition in der Grundbox als Bilder gewesen, glaube ich.
Ja. Ich hab einen davon. Und es ist ein bisschen abgefahren, weil ich habe von einem den Körper und der hat von dem anderen die Arme dabei.
Das ist ein Hybrid.
Oh. Ja. Dann wollte ich den irgendwann mal bemalt haben, ist überhaupt nichts geworden. Und dann habe ich, ich weiß auch nicht, was ich da verkackt habe. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Und dann habe ich wieder weggetan. Ja.
Hatte ich ja mal, als ich mal von so einem ganz wilden Kiezabend nach Hause gekommen bin, als ich noch auf St. Pauli gewohnt habe, dachte ich, ich bemale noch mal ein bisschen. Da hatte ich damals die Muße, Katachana anzumalen. Da hatten wir, glaube ich, den Podcast auch schon. Und da war ich dann ganz schön blau. Und dann hatte ich einen Arnold Schwarzenegger gemacht und einen Sylvester Stallone mit so Umbaukits von Hardcore Miniatures. Und der Arnold Schwarzenegger ist auch wirklich ganz schick geworden. Aber der Sylvester Stallone, Alter, sah der scheiße aus. Und ich war an dem Abend überzeugt davon, dass der richtig gut geworden ist. Und nächsten Tag dann so, oha.
Was haben wir denn da gemacht? Vergangenheitsende hat wieder reingeschissen.
Die geile Mini von gestern.
Hauerha. So ist es. Ja, und ich glaube, wir hatten uns unser Ziel gesetzt, die Ausrüstung heute zu schaffen. Und das haben wir hingekriegt. Sind gut in der Zeit, auf jeden Fall angenehme Folgenlänge. Wir werden noch ein bisschen mehr über Ausrüstung sprechen, wenn wir dann so spezielle Einheitentypen der Grey Knights und so in den Folgeteilen noch besprechen. Aber das ist Zukunftsmusik und Probleme von Zukunfts-Dennis, Zukunfts-Grabowski und Zukunfts-Andy. Und deswegen, wenn ihr nichts mehr habt, würde ich sagen, wir glitschen mal zur Playlist rüber.
Yeah.
Das klingt auch ein Plan.
Ich wette, Zukunfts-Andy, Zukunfts-Grabowski und Zukunfts-Dennis sind richtig coole Typen, glaube ich.
Ich glaube auch, sind einfach voll. Macher. Richtige Macher haben abgeliefert.
Ja, Löwen. Wahre Löwen. Ja. Ey, und da darf ich ganz kurz ein klein bisschen Werbung in eigener Sache machen?
Nein.
Und zwar im März. Warte jetzt, will ich das so aus der Hüfte geschossen. Ah, ich und
das
Daten.
Das ist schlecht. Das ist schlecht.
Naja, also dieses Jahr im März, und es müsste das Wochenende 22. 23. sein, am 22. März mache ich mit dem lieben Kilian, der so tut, als wäre er auch aus dem Hobby, machen wir bei mir im Laden einen Warhammer-Themen-Walk-In. Es wird ganz aber viel...
Könnt ihr das nicht mal in der Woche machen? Dann kann ich meiner Frau erzählen, ich werde zur Arbeit gefahren und fahre einfach nach Köln.
Nee, da kommt einfach niemand unter der Woche. Wir werden Warhammer-Lieder singen. Nein, aber...
ich bringe meine Gitarre mit.
Nee, also wir bereiten Warhammer-Flash-Wannadoos vor, aber sind da natürlich auch offen für Tattoo-Ideen im Warhammer-Bereich. Ich mache ja mittlerweile ziemlich viel Warhammer-Gedöns. Ne? Hat sich das endlich mal ausgezahlt, über Jahrzehnte Menschen damit genervt zu haben. Ich werde einen Tisch aufstellen, wir werden Warhammer spielen, wenn wir es zeitlich hinbekommen. Und ja, ich habe ja auch echt viel Original-Artwork und sowas im Laden und sowas. Also wer da Bock hat, Powerhouse-Tattoo, Warhammer-Tattoo-Walk-In. Und selbst wenn keiner kommt, mache ich trotzdem immer noch genug Warhammer-Tattoos im Moment. Von daher.
Sehr gut.
Alles gut.
Ja, vielleicht habt ihr einen Flyer parat oder so, dann kann man das noch.
Ja, machen wir auf jeden Fall. Machen wir auf jeden Fall. Cool. Also ich werde auch die Tage mal Wannadoos posten und so Sachen, dass die Leute da. Ist ja auch noch was hin, ne? Aber kann man ja schon mal Bescheid sagen.
Finde ich gut. Ja, wollen wir zur Playlist?
Ja.
Yo.
Lass machen.
Ich hätte die Heretic Anthem von Slipknot im Angebot, weil auch da wieder die Ordensnummer der Grey Knights drin vorkommt.
Gruselig.
Boah.
Richtig gut. Aber seine sehr, sehr gute Wahl, da würde ich direkt dran anknüpfen. Und zwar dachte ich bis eben noch, ja, Number of the Beast ist auf jeden Fall bestimmt schon auf unserer Playlist. Quatsch, falsch. War sie nicht, ist sie nicht, ist sie jetzt aber die Nummer. Richtig geiler Song. 666, Number of the Beast, Abfahrt.
Geil.
Dennis, was hast du am Start?
Ja, hättest du es jetzt nämlich nicht gesagt, hätte ich denn gerne meinen Wunsch noch darum erweitert. Aber ja, hervorragend, dass du das gemacht hast. Hm. Und ich hätte gern, weil es ja Ritter sind, hätte ich gern Knights of the Round Table von der allseits bekannten Boygroup Monty Python.
Ja. Sehr gut, fantastisch.
Weil es ja Ritter sind, hätte ich gern die Eisenfaust am Lanzenschaft. Aua, aua, aua.
Ja, auf jeden Fall. ja, ich glaube, das läuft da rauf und runter in der Ordensfest in der Grey Knights auf jeden Fall.
Wahrscheinlich.
Wenn der Janus dreimal rödelt.
Was genau läuft da rauf und runter? Die Wände.
Auslauf, Ausfluss, Einfluss, Auswurf, Einwurf. Alles läuft da rauf und runter.
Brückliga Auswurf.
Ja. Lecker. Freut euch auf Grey Knights Teil 2, wenn es wieder heißt Binmageddon. Und so entlassen wir euch dann heute in die Nacht. Ne? Wir wünschen euch noch eine schöne Restwoche.
Bis dahin.
Ciao. Ja,
tschüss, tschüss.
Beim Imperator nichts Neues präsentiert Bin Magera.